Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 538. Heute mit dem Rückblick auf WWE Backlash. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, eine wunderbare Nacht in Puerto Rico und vor allem, Kai, hat es sich angefühlt für dich wie so ein Lückenfüller-Pay-Per-View oder war es ein bisschen mehr?
Also, nee, es hat sich schon angefühlt wie ein Lückenfüller-Pay-Per-View, auch ein bisschen, aber also im positiven Sinne meine ich das, wie eine House-Show, ne? Weil die Crowd war sehr stark da, die hatte sehr viel Bock, die war auch teilweise anders da, als man erwartet hat. aber ich mochte das, ich hatte eine gute Zeit.
Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste hier bei der Show, ne? Also, da hat man eine gute Zeit mit, man hat Spaß damit gehabt, die Crowd hatte auch enorm viel Spaß, das hat sich ja schon bei SmackDown angedeutet, dass da richtig Party-Stimmung dabei ist und ja, ich glaube, das ist auch so das allgemeine Feedback, ne? Ein paar gute Kämpfe waren dabei und wir liefern euch heute hier den Rückblick und natürlich, Kai, müssen wir da auch noch mal ganz kurz aufs Tippspiel eingehen, das war jetzt ja die erste Runde, du bist ein Punkt vor mir, halt die Füße still, es ist okay.
Das ja, okay. Am Ende hab's dir gesagt. Ich mach dich komplett lang. Ich hab mich meinen Staub fressen lassen. Du bist einen Kilometer hinter mir.
Ein Punkt. Ja, ich habe mich natürlich noch ein paar Sachen unentschieden. Natürlich, wie immer, so, ist das wirklich so? Ist dies wirklich so? Und ich habe mich dann tatsächlich bei Cody gegen Brock Lesnar noch umentscheiden lassen. So, ja, komm. Nee, Brock Lesnar macht das. Cody geht noch auf seine Leidenstour und Brock gewinnt das Ding. Ja, falsch gedacht. Naja, egal. Aber ansonsten, also Tippspiel proppenvoll inzwischen. Also der Nuno hat mir geschrieben, wir knacken langsam die 300 und dann ist auch Ende. Also wer noch rein will, jetzt so kurz danach, dann jetzt zuschlagen und dann auch Gas geben und dabei bleiben, weil die Plätze sind begehrt und maximal 300 Leute können teilnehmen. Crazy, oder Kai? Also dass so viele Leute da mittlerweile mitmachen.
Ja, das stimmt. Also ich glaube auch irgendwann wird man vielleicht mal aufräumen müssen, wenn man sieht, okay, gewisse Accounts sind inaktiv für x Monate, dass man die dann rausschmeißt und Platz für neue Leute macht, weil ich doch nicht gedacht, dass wir mal an das Limit stoßen werden, dass das Ding zu voll wird.
Ja, also wie gesagt, 300 Leute mit dabei, das ist schon verrückt. Und ja, generell natürlich euer Support, dann nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, natürlich auch bei Patreon und Steady, wie viel da mittlerweile mit dabei sind. Und da unsere Podcast gerne hören. Das sind nämlich inzwischen auch weit über 300, muss man dazu sagen. Und da sind wir enorm stolz drauf und haben auch dazu zuletzt wieder jede Menge ja, Content nachgeliefert für die Freunde der alten Catch-Kunst quasi hier. Match of the Week, Flair gegen Ricky Steamboat. Wir haben über Earthquake gesprochen, haben auch nochmal in Monday Night Watch, sind wir nochmal zurück in den Monday Night War gegangen und wir haben auch ganz aktuell ein Interview wieder parat. Markus hat mit Lawrence Roman, dem WXW Shotgun Champion, gesprochen. Auch ein super interessanter Talk, wo es auch darum geht, Gimmick-Veränderungen und so weiter und so fort, Weiterentwicklung innerhalb des Wrestlings. Sehr, sehr spannender Talk, kann ich da nur empfehlen. Aber Kai, ich würde erstmal sagen, wir starten hier gleich durch mit der Review zu WWE Backlash. Mal so alle Kicktipp-Vorurteile weggelassen. Wir starten hier gleich in die Show, weil man muss sagen, San Juan, eine gute Location, gute Stimmung in der Halle. Und du hast gerade schon angesprochen, manchmal auch ein bisschen andere Stimmung. Das haben wir auch gleich im Opening-Contest hier gemerkt. Da ging es nämlich um die WWE Raw Women's Championship. Bianca Belair trifft auf Io Sky. Und Kai, boy oh boy, die Crowd hatte mal Bock auf Io, oder?
Ja, die Crowd hatte sehr, sehr viel Bock auf Io. hat mich super gewundert. Ich habe mich dann auch gewundert, dass es der Opener ist. Also, weil wir haben ja auch beide, glaube ich, mit dem 3-gegen-3 Match gerechnet, mit der Bloodline, Kevin Owens, Sami und Riddle. Aber dann hier eben Io Sky natürlich, gegen Bianca Belair als Opening Contest. Habe ich mir erst gedacht, ja, mal schauen. Aber nach 2 Minuten war dieses mal schauen direkt verflogen, weil die Crowd hatte so Bock auf Io. Das fand ich richtig gut. Ich war dann auch super drin in dem Match. Also, weil die haben ja auch wirklich Zeit bekommen. Ich muss jetzt gleich mal schauen, wie lange das Match wirklich genau ging.
18 Minuten.
Aber, guck mal, 18 Minuten. Also, wie ich sage, die haben gut Zeit bekommen. Und das war nicht langweilig. Da war schönes Hin und Her. Die Crowd hat das Match natürlich sehr stark mitgetragen. Aber ich fand es auch geil. Du hast auch gesehen, wie viel Bock das nach Io Sky macht, dass sie da so bejubelt wird. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, nicht nur die Io wird bejubelt, sondern Bianca wird auch dementsprechend sehr häufig ausgebuht. Was ich dann ein bisschen schade fand, dass sie damit wenig gearbeitet hat. Ich kann mir einfach vorstellen, dass sie gesagt haben, gut, das ist so ein One-Time-Only Raw After Mania-mäßiges Ding. Was soll sie jetzt aufgreifen? Nächste Woche sind wir wieder irgendwo in Queens oder sowas und dann ist sie wieder Face, ne? irgendwo in Amerika. Trotzdem hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass sie damit spielt, weil ich fand ja auch ihren, also ich persönlich fand ja auch ihren Heel-Charakter bei NXT deutlich angenehmer als den Face-Charakter im Main-Roster.
Ich glaube, bei jeder anderen House-Show zum Beispiel, glaube ich, hätte sie das gemacht.
Ich glaube auch.
Da hätten sie beide quasi so spontan drauf reagiert. Jetzt hast du aber das Problem, das ist ja quasi eine offizielle große Show. Du kannst da nicht spontan deinen Charakter switchen. Und wie du gesagt hast, nächste Woche bei Raw sind wir wieder ganz woanders. Da sind die Publikumsreaktionen wieder so. Das geht so schnell und so spontan nicht. Dann bringst du eine Inkonsistenz in den Charakter rein, den du eben nicht haben willst. Und auch, den du auch innerhalb der Geschichte nicht haben willst. Die Geschichte war ja auch eine andere. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, die Leute haben hier sehr, sehr viel Lust auf Io Sky gehabt. Und das ist ja auch, glaube ich, was, das könnte man tatsächlich auch mit rübertragen, auch in die weiteren Shows, die jetzt noch kommen. Man hat ja diesen Konflikt mit Damage Control, den hat man ja schon zuletzt angedeutet, den haben wir jetzt hier gegen Matchende nochmal gehabt. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, die wir hier aufgreifen müssen. Aber ansonsten, du hast es schon richtig angesprochen hier, schönes Hin und Her, vor allem auch sehr, sehr viel Konter-Wrestling, Kai, also gerade auch die Gegenaktionen, die hier immer wieder gebracht worden sind. Io Sky konnte wirklich hier hervorragend ihre Technik und auch ihre ihre Agilität unterbringen. Das hat sich wieder angefühlt wie Io Sky von NXT in meinen Augen, während vorher das eher so ein bisschen runtergedampft gewesen ist, weil das für mich, das habe ich mir auch hier in meinen Notizen diktiert, das ist für mich ein Standout-Match für sie gewesen, oder?
Ja, natürlich. Also man muss aber trotzdem halt sagen, das lebt auch sehr von der Crowd. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt komplett schwarzmalerischer Kai, dann sind sie nächste Woche wieder irgendwo in Amerika, dann ist Io Sky wieder egal, ne? Dann ist es danach wieder irgendein Frauenmatch, auf das die Crowd mäßig reagiert. Also ich glaube, hier kam halt sehr, sehr viel zusammen. Ich würde es mir wünschen, dass man davon profitieren kann, ne? Dass man auch den Schwung so ein bisschen mitnimmt. Kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass das ganz schnell wieder verpufft und egal war und dass es hier wirklich an der Party-Crowd lag, die Bock hatte auf dieses Match. Nichtsdestotrotz fand ich, Io sah hier super groß aus. Die haben der viel Offense gegeben, auch gute Nearfalls teilweise, wie du schon sagst, schöne Konter, gute Aktion, wo die Crowd auch wirklich immer mitgegangen ist, gerade diese Springboard-Aktion, die sie auch häufiger gezeigt hat, mit dem Dropkick zum Beispiel, das mochte ich. Und dann aber auch immer wieder die Power von der Bianca Belair. Da hatten wir diesen einen ganz, ganz fiesen Spot, wo es den Military Press gab, der danach auch noch einhändig war, wo dann Io Sky auf dem Gesicht landet. Die hätte auch fieser auf dem Nacken landen können. Ich glaube, das sah dann auch im ersten Moment schlimmer aus, als es war. Aber es hätte, also das war nicht gut. Also das war auch sehr gefährlich.
Also eine Geschichte war ja eben innerhalb dieses Matches, dass Io Sky ja sehr früh angefangen hat, den Arm von Bianca Belair zu bearbeiten, was ja auch Sinn macht auf eine gewisse Art und Weise. Bianca ist die Stärkere, die nutzt ihre Arme entsprechend viel für Slams, auch für den KOD brauchst du die, auch für die Handspring-Aktion, die sie immer wieder Zeit braucht, sie überall ihren Arm. Ja, und hier auch, und das im ersten Moment mochte ich das natürlich, ne, weil das, sie hat ja den Arm weggezogen und hat so gedacht, ah, ich kann sie nicht mit dem Arm oben halten, das tut so weh. Und zugleich hat das dann eben auch so ein bisschen dazu geführt, dass Io hier sehr unsanft gelandet ist. Zum Glück nichts passiert. Ich habe mir am Ende ganz kurz eingebildet, dass man so ein paar Schürfwunden auf dem Gesicht und am Hals von Io sehen konnte. Also sie hat irgendwann mal ganz gegen Ende, wo sie sich geärgert hat, hat sie so die Haare aus dem Gesicht gemacht und da konnte man oben auf der Stirn so eine leicht rote Spuren sehen und unten am Hals so ein bisschen. Also ich glaube, angenehmere Bumps gibt's auf jeden Fall zu nehmen. Aber ich muss auch sagen, im Großen und Ganzen, das Verkaufen der Armverletzung hat hier für mich gut funktioniert. Auch die Art und Weise, wie das Match dann aufgebaut worden ist, hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und wie du schon gesagt hast, wir hatten viele auch ungewöhnliche Aktionen hier, die wir seltener gesehen haben von der Io Sky. Ich nenne da zum Beispiel mal, wir haben diesen 450 gesehen von Bianca, den kennen wir, der ging auf die Knie. Io dann sofort in den Crossface, macht auch Sinn, dass sie da eben den Arm und den Nacken bearbeitet weiter, wurde dann in den Powerbomb-Ansatz quasi hochgehoben, Kraft von Bianca, und Io kontert das wiederum ja mit so einer Art X-Factor, also mit einem Facebuster, donnert das Gesicht von Bianca Belair auf die Matte. Das war eine schöne Kombination, schöne Konter, die wir hier gehabt haben. Und das hat sich ja dann auch weiter so fortgesetzt, ne? Dann auch gerade, als dann, wenn wir so ein bisschen weiter gegen Ende gehen, ne, da gab es ja dann viele Konter, auch zum Beispiel Io Sky, die den KOD mit dem Armdrag kontert und Bianca erstmal nach draußen geht, den großen Moonsault nach draußen. Also, ich war hier komplett drin. Ich finde, das war ein tolles, tolles Frauenmatch, was wir hier gehabt haben.
Absolut. Also, es war ja auch ein bisschen das, was wir vermutet haben, dass das Match besser wird als das zwischen Rhea und Selina. Das war ja auch unsere Vermutung. Ja. Aber das Match hier hat wirklich stark abgeliefert, muss man ganz klar sagen. Das war wirklich ein richtig, richtig gutes Match. Das war ein richtig guter Opener mit einer extrem guten Crowd. Also wirklich super rund.
Ja, super gutes Ding. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Bisschen schwächer, sage ich mal, als Rhea gegen Charlotte von WrestleMania, aber wirklich auf allerhöchstem Niveau und zeigt noch mal, was auch die WWE Damen Division im Leisten zustande ist. Ne? Also das ist jetzt der zweite Pay-Per-View in Folge, wo ich sagen würde, also das hier war für mich eigentlich so wrestlerisch das Match of the Night, um es mal so auszudrücken.
Ja, wrestlerisch bin ich dabei.
Ja, also, ja. Und dann kommen wir mal so Richtung Finish. Wir haben ja da unter anderem noch einen einen versuchten Top Rope Runner von Io Sky gesehen. Der wurde dann in eine große Second Rope Powerbomb gekontert. Und das rief ja dann Damage Control auf den Plan. Die waren sehr gelb, finde ich. Ja. Oder? Sonst sehr viele Taschen, diesmal sehr gelb. Ja, Kai, und dann ging es ein bisschen durcheinander, oder?
Genau, also erst der Eingriff, dann hat auch Bianca die erst ein bisschen abgefertigt, dann aber eben natürlich Bailey lenkt den Ref ab, Bianca ist in der Seile, kriegt dann den Kick von Dakota Kai ab und man denkt, oh, jetzt ist ja das Opening da. Io will dann für ihren Moonsault gehen, währenddessen möchte Bailey dann unterstützen und Bianca am Zopf festhalten, was der Ref sieht, was dann ein bisschen für so eine Störung sorgt und quasi die Zeit hat dann Bianca Belair nutzen können, um sich wieder zu berappeln, weicht dann dementsprechend den Moonsault aus, KOD, das Ding ist durch. Und wie du auch schon vermutet hast in der Preview, die Story ist dann eben, Damage Control läuft auch nicht mehr so rund, Bailey greift ein und will eigentlich helfen, macht's damit aber schlechter. Ich fand, das war dann von den Kommentatoren okay erklärt, jetzt nur rein von den Bildern her, war das nicht so super eindeutig, dass das jetzt die Schuld von Bailey war, fand ich. Also das hätte man ein bisschen besser darstellen können, finde ich aber vollkommen okay für die Storyline. Wurde dann ja, wie gesagt, von den Kommentatoren aufgegriffen. Dann, ja, hier, Bailey wollte helfen, hätte sie gar nicht machen müssen. Dadurch konnte dann Belair die Zeit nutzen. Okay. Und dann merkt man ja auch, dann sitzt dann der Damage Control am Ring, ist so ein bisschen unzufrieden natürlich aufgrund der Situation. Also die Story wird definitiv weitergehen mit dem vielleicht Split von Damage Control. Belair verteidigt das Ding rund.
Ja. Oder vielleicht geht auch erstmal Io Sky aus der Gruppierung raus und Bailey und Dakota bleiben zusammen. Die scheinen sich ja noch ein bisschen einiger zu sein. Mal gucken, wo das hinführt. Bailey sieht natürlich weiterhin denkbar doof aus, aber sie kann diese Rolle auch ganz gut darstellen, finde ich. Also das macht sie doch ganz, ganz gut. Finish, ja, ist natürlich auch so ein bisschen kryptisch, ne? Also mit dem Zopf, das war ein bisschen auch von dem Kamerawinkel schwer einzufangen. Man konnte es erkennen, aber diese Sekundenbruchteil, den es da gebraucht hat, naja, hat nicht so 100% funktioniert, aber es war auf jeden Fall ausreichend, sagen wir es einfach mal so. Hat das für dich, also dieses uncleane Finish, dieses unsaubere Finish, hat das für dich dafür gesorgt, dass das Match so ein bisschen an Reiz verloren hat? Also hat dieses tolle Match ein bisschen geschmälert bei dir oder eher nicht?
Nee, also ich fand es ja auch insofern sinnvoll, dass in der Io Sky nicht mal also clean verloren hat, in dem Sinne, du weißt, glaube ich, wie ich es meine, ne?
Ja.
Also sie hat ja verloren, weil ein Eingriff zu ihren Gunsten fehlgeschlagen ist. Ja. Und das lässt sie dann ja gar nicht so schlecht aussehen, meiner Meinung nach. Also ist eigentlich ja besser, als wenn sie jetzt komplett clean vom KOD abgefertigt worden wäre.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Und ich sag's nochmal, tolles Match. Also was mich wirklich nochmal, also ich habe ja schon vorher gesagt, das kann was richtig Großes werden. Und ich hatte eher so ein bisschen die Befürchtung, dass die nur so 10 Minuten bekommen und dass Io Sky wieder so ein bisschen zurückgehalten wird. Aber die haben wirklich Zeit bekommen und tolles Ding. Absolute Standout-Performance im Main-Roster von Io Sky an der Stelle. Und bin gespannt, wie es weitergeht und ob man wirklich bei WWE, ob da die Oberen wirklich da drauf setzen. Also sprich, schaut vielleicht, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Vince McMahon irgendwas in Io Sky sieht. Außer irgendeine Japanerin. Ich glaube aber, dass Triple H schon was in ihr sieht. Und ich bin gespannt, ob quasi Vince McMahon einfach sagt, ach, mir egal, mach mal Hunter mit den Frauen. Und dann hoffe ich, dass das einfach so weiterläuft. Weil solche Matches will ich gerne häufiger sehen. Fand ich ganz toll. Richtig gut.
Ja, war echt gut.
So, da gerate ich wieder in Schwärmen. Ja, wir bekommen danach eine Backstage-Promo. Bad Bunny und Rey Mysterio mit sehr viel Spanisch. Mein Spanisch ist seit der Oberstufe ein bisschen eingerostet, deswegen ich habe verstanden, dass er noch einen Freund mitgebracht hat und dann kam Savio Vega rein, der hier, also Ray hat gesagt, er hat noch einen Freund dabei und der hat ein Geschenk mitgebracht und das ist Savio Vega, der Bad Bunny hier einen mit einer puerto-ricanischen Flagge bezierten ja, Kendo-Stick schenkt. Ach, Ich musste heute sehr viel an Shaggy denken, als
ja, habe ich musste ich auch denken. Also ich habe auch gedacht, das ist doch was für ein Shaggy.
Ja, genau. Wir wissen, neben Peter Avalon, Savio Vega, natürlich der Lieblings-Superstar von dem lieben Shaggy. Und wir haben ja auch schon eine Episode in den Helden aus der zweiten Reihe über Savio Vega gemacht. Also schön, ihn da auch nochmal wiederzusehen. Ich glaube, du hast gar nicht so den Bezug zu Savio Vega, oder?
Nee.
Okay. Demnächst nochmal, wenn wir irgendwann mal in On a Pole den King of the Ring 95 bekommen sollten, dann bekommst du einen Bezug zu Savio Vega.
Für mich die Fusion aus einem puerto-ricanischen Stone Cold und Jonathan Coachman. Okay. Als ich es gesehen habe.
Okay, lassen wir mal so stehen und kommen zum nächsten Match. Das nächste Match ist ein Singles-Match und dort treffen Seth Rollins und Omos aufeinander. Wir haben es schon gesagt, die Crowd megamäßig dabei, da wird mitgesungen, da wird jede Aktion mit deren Kommentar unterlegt und natürlich wird da auch kräftig der Song von Seth Rollins mitgesungen. Das fand aber der gute Omos gar nicht so geil und hat den erstmal zu Beginn den armen Rollins hier, der sich noch in ja, dem Klang der Massen hier gesuhlt hat, kickt den erstmal um. Fand ich super witzig. Wie ging's dir da?
Ich habe dann in den Tritt gesagt, mir gedacht, oh nein, Rollins verliert, bitte nicht. Ich hatte ja noch kurz die Hoffnung, dass du dann auch auf Omos tippst, aber du bist ja deinen Tipps nicht treu geblieben, weil du keine Ehre hast, kann man ja ganz offen sagen. Nee, aber ich habe dann wirklich gedacht, oh nein, jetzt gehen sie eben diesen Weg, dann Rollins ist angeschlagen, dann verliert er ja nicht wirklich. Ne? Und es war ja auch am Anfang so, dass Omos sehr, sehr viel Offense zeigen konnte, gerade halt durch seine Power, durch seine Kraft. Rollins immer wieder Konteraktion. Dann gab es dann natürlich auch, wo ich mir gedacht habe, wie kannst du es wagen, seinen Move zu klauen? Die Snake Eyes Big Boot Kombination von Omos, wo ich dann direkt an uns Taker denken musste. Auch hier wieder, also es war ja schon verhältnismäßig ein langes Omos-Match, könnte man sagen, mit über 10 Minuten. Das Problem ist natürlich, klar, durch seine Größe, der ist ja auch dann so ein Monster, ne? Der bammt halt sehr wenig. Dadurch sieht dann viel Offense so ein bisschen blöd aus. Es gibt dann immer Tritte und Sprünge gegen den und dann wankt er so hin und her, 3 Schritte zurück. Aber der ist halt sehr selten auf dem Boden oder auf den Knien, ne? Das haben sie dann natürlich gegen Ende des Matches mehr gemacht, als dann auch Rollins so ein bisschen mehr Offense reinkriegen konnte. Zum Beispiel mit der einen Aktion, die ich ganz witzig fand, wo er dann eine Pedigree ansetzt und Omos ihn dann kniend einfach nach hinten überschmeißt. Das war schon nicht verkehrt. Auch hier natürlich, ja, ein Omos hat sich verbessert, ne? Da war halt vorher auch relativ wenig da, aus dem man schöpfen konnte, muss man ganz klar sagen. nur, also ich glaube, das ist wirklich die Formel für ein Omos-Match und viel mehr kommt da eben auch nicht, ne? Ist halt ähnlich, also ist besser als ein Great Khali damals, aber auch der hatte ja seine Formel. Und ja. Viel mehr wird da jetzt auch nicht bei rumkommen. Also der wird jetzt wenig Wrestling-Matches zeigen, sondern es wird immer das, der Große, der seine Aktion durchbringt mit viel Power, dann eben sein Gegner, der mal kontert und dann hier und da mal was durchbringt und am Ende dann höchstwahrscheinlich vielleicht bitte gewinnt. Aber ich glaube, viel mehr können wir uns von einem Omos nicht erwarten. Und das ist jetzt, also das ist einfach wertfrei dahingesagt, sondern, ne?
Ja, ne, ich glaube auch, das war das beste Omos-Match, was wir bis jetzt gesehen haben, um mal so das positiv auszudrücken. Seth Rollins hat ihn sehr, sehr gut aussehen lassen. Also schon absolut. In den ersten Minuten, wenn Omos da gegen ihn rennt und er flippt da einmal um die eigene Achse, der gute Seth Rollins. Also du hast schon gemerkt, dass der hat hier sich alle Mühe gegeben, um die Aktionen von Omos, selbst wenn da nicht so viel Wucht hinter gewesen ist, die gut aussehen zu lassen. Und da waren auch so ein paar unsaubere Dinger dazwischen. Ne? Also auch diese eine Aktion, wo Seth Rollins mit der Springboard-Aktion kommt und Omos, also war das ein Schlag oder war einfach nur die Hand dahin gehalten? Ich weiß es nicht. Also ja, Omos ist limitiert, ganz klar. Ne? Aber in so einem Match, finde ich, hat es für mich ganz ordentlich funktioniert. 10 Minuten hätten 2 Minuten kürzer sein können oder so, aber ich fand es okay. Es hat mir jetzt nicht die Zornesfalten auf die Stirn getrieben oder sonst irgendwas, sondern das war innerhalb dieses Matches und auch mit dem Ausgang, den wir hier gehabt haben, fand ich den in Ordnung. Natürlich haben wir am Ende diese großen Finisher-Overkill eigentlich auch gehabt, ne? Wo wir dann den 2 Stomps gesehen haben, beziehungsweise auch 1 Stomp, der komplett abgeblockt worden ist, was ich übrigens einen coolen Effekt fand.
Ja, das war nicht schlecht. Das hat man auch so noch nicht gesehen, ne?
Ja, fand ich eine gute Idee, die man hier gebracht hat, auch die Kraft quasi von Omos nochmal darzustellen. Ja, dann gab's eben diese 2 Stomps. auch den Eingriff von MVP, der ja auch gar nichts gebracht hat, dann hatte
Omos auch nicht verstanden.
Irgendwie den Stock. Haben die da versucht darzustellen, dass der erste Stomp auf den Stock geht? Oder das war für mich in
ersten weiß ich an. Also Moment oder sollte er eingreifen und dann kam aber der Stomp und dann konnte er doch nicht den Stock benutzen. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin.
Ja, naja, egal, ein bisschen merkwürdig. Und dann ja dieser Top-Rump-Stomp, den wir dann da gehabt haben. Warum nicht? Also, ich konnte damit gut leben. Das war jetzt kein herausragendes Match oder so. Aber für so ein Undercard-Ding nach einem wirklich tollen Opener ist das doch vollkommen okay. Warum anderen Matches quasi hier die Bühne stehlen? Mach daraus vielleicht statt 10 Minuten 8 Minuten und alle sind zufrieden. So war es ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass wir nicht viel mehr mit Omos machen können, als das jetzt hier passiert ist. Also, egal ob jetzt ein AJ Styles, ein Seth Rollins oder ich weiß nicht, wer noch aus dem WWE-Roster ist. Ich glaube nicht, dass die viel mehr aus dem rausholen.
Das sind ja auch schon mit die besten Worker, die ich gut aussehen lassen können, ne?
Ja.
Eben. Also gerade halt mit Rollins und mit Styles. Also ich glaube, viel mehr kommt da eben auch nicht. Der hat da jetzt seine Monsterrolle gefunden. Ich brauche den auch nicht in höheren Card-Regionen, wenn ich jetzt ehrlich bin, ne? Vielleicht wird er irgendwann mal ein Mid-Card-Belt gewinnen, könnte ich mir sogar vorstellen. Also nicht jetzt oder sowas und auch bitte dann nicht von Gunther oder so. Aber irgendwann auf kurz oder lang. Der Typ ist natürlich so eine Attraction, dann packst du auch in Hausshows rein, dann sagen die, guck mal, der ist 14 Meter groß, krass. Ne? Dann finisht er da vielleicht zwei Jobber ab und dann ist alles okay. Für sowas hast du den dann dabei. Und mehr sehe ich in dem auch ehrlich gesagt nicht.
Nö, aber du kannst ihn doch immer wieder mal als Gefahr, kannst den da ruhig auch mal reinschmeißen. Wie gesagt, es wäre schlimmer gewesen, wenn Seth Rollins hier verloren hätte. Eben. Zum Thema, ich habe ja keine Ehre. Der André hat mich ja auf Discord ermahnt, dass ich genau wegen solchen Tipps verliere ich.
Am Ende. Das habe ich auch gelesen.
Ja, das hat mir dann schwer zu knabbern gegeben und daraufhin habe ich es dann wieder geändert. Okay. Nee, das war ja auch so ein Wackelkandidatentipp von mir, ne, wo ich dann gesagt habe, so im Hinblick auf die Verteilung des neuen Champion Belts, willst du Omos stark darstellen? Er hätte für mich auch Sinn gemacht, aber eigentlich macht es natürlich mehr Sinn, Seth Rollins hier noch stärker darzustellen, deswegen hat für mich gepasst. Match hat mir nicht wehgetan, war in Ordnung, innerhalb der Limitierungen eines Omos. Ja, weiter geht's. Es gab erstmal nochmal kurze Einblendung hier von den Geschehnissen der Pressekonferenz mit Damian Priest und Bad Bunny. Ich muss immer noch ein bisschen lachen, weißt du warum?
Warum?
Also dieser Moment, wenn dann ja Damian Priest Bad Bunny schubst und Bad Bunny einfach aus dem Bild fliegt.
Ich glaube, das war auch nicht geplant, dass der umfällt, oder? Das habe ich mir auch gedacht.
Ich glaube, dass der ein bisschen, also ich glaube, Damian Priest hat sehr stark geschubst und ich glaube, Bad Bunny hat in dem Augenblick nicht damit gerechnet, dass er so viel Kraft da reinlegt. Und naja, und dann halt auch diese, also nicht böse gemeint, aber dann auch dieser Feiglingsohrfeige, die er
da diese Streichlerohrfeige da.
Ja, aber das ist doch auch so super hinterhältig, so, hey, nee, wir machen's morgen und dann haust ihm halt noch eine rein. Das ist halt auch nichts das, was ein Publikumsliebling eigentlich macht, oder?
Doch. Okay. Hast du gesehen, wurde gejubelt. Ja, die Reaktion gibt ihm recht.
Ja. Ist ja wie bei dir, ne?
Eben.
Und nein, das fand ich ein bisschen albern, aber natürlich für die Crowd vor Ort war es natürlich schon cool. Bad Bunny einfach mega over, ein riesengroßer Star. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch noch mal so wirklich live und mit ordentlich Akustik mitbekommen, wie groß der auch da gerade ist. Ne? Ich glaube, man unterschätzt das ein bisschen, weil also es ist nicht meine Musik, es ist nicht mein Künstler oder so. Ich kannte ihn ja auch vor seinen Auftritten bei WWE nicht, aber ist schon einfach ein Star.
Müssen wir gleich nochmal drüber reden beim Street Fight am besten.
Ja, genau. Machen wir weiter. Es ist der Kampf um die WWE United States Championship. Es ist ein Triple Threat Match zwischen dem amtierenden Champion Austin Theory, Bobby Lashley und Bronson Reed. Und Kai, du hast ja schon im Vorfeld angesprochen, du hoffst, dass das hier nicht so ein verkapptes One-on-One wird, sondern alle drei möglichst viel gemeinsam in den Ring miteinander agieren. Das haben wir hier bekommen, wie ich finde. Ja. Aber es war ein bisschen kurz, oder?
Ja, also ich habe jetzt auch gerade, also ich, ne, wenn man dann macht man nebenbei Notizen oder sowas und dann achtest du jetzt auch nicht genauso auf die Zeit. Ich habe mir zwar schon gedacht, ja, das war jetzt irgendwie kurz, aber dass das Ding jetzt nicht mal 7 Minuten ging, hätte ich jetzt nicht gedacht, das war schon wirklich sehr, sehr kurz. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum. Also dann, wie gesagt, nimm halt bei Rollins gegen Omos 3 Minuten weg und pack die hier rein, dass du wenigstens auf 10 kommst. Weil ich fand, die drei haben gut zusammengearbeitet. Die hatten eine gute Chemie. Natürlich haben wir auch gesagt, durch den Draft und das Ganze hin und her wird Bronson Reed höchstwahrscheinlich den Belt nicht holen. Aber trotzdem, du hast ja auch viele Sachen, die musstest du dann im Schnelldurchlauf erzählen. Ne? Wie zum Beispiel die Zusammenarbeit von Theory und Bronson Reed, die sich aufgetan hat und dann nach wirklich eine halbe Minute wieder beendet wurde, in dem Bronson Reed in Theory reinläuft, das hättest du ja mindestens zu 2 Minuten ziehen können, ne? Dann hättest du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Face-Chance für Bobby da rausholen können, weil sie dann gesagt haben, oh, Bobby, hier 2 gegen 1. Also all solche Sachen, ne? Du, wenn du dann Sachen entsprechend länger ziehst, dann hast du ja auch mehr Reaction daraus. Das war dann hier eben nicht. Und dadurch fühlte sich halt vieles sehr gerusht an. Natürlich auch sehr vollgepackt mit Action. Du hattest ja nie mal so eine Sekunde zum Durchatmen. Direkt dann am Anfang dann auch den Spear gegen Theory, wo dann Reed noch dann mitmacht, dann diese, ich nenne es mal Vader-Bomb nach draußen auf den stehenden Bobby Lashley, was ich auch so noch nicht gesehen habe, was ich ganz cool fand. Aber es war wirklich nur Schlag auf Schlag auf Schlag, weil dann waren sie im Ring, dann gab es den Hurtlock, was sie eigentlich ganz gut gemacht haben. Klar wusste man ja, okay, Theory ist noch irgendwie auf dem Top Rope, Reed ist auf dem Top Rope, aber wie sie es gelöst haben, war ganz cool. Auch der Theory den Hurtlock dann erstmal aushält und da rauskommt, weil der ist ja schon eigentlich im WWE-Kosmos eine gewisse Waffe. Fand ich, hat auch ein Theory gut aussehen lassen, dass er da nicht sofort tappt, weil das haben wir ja schon häufig gesehen, dass Leute dann im Hurtlock waren, 3 Sekunden, dann ist Essig. Und diese ganze Kombination mit dem Roll-Up, dann rein in den Tsunami. Ja, dann gab's schon ein Spear. Theory staubt ab, wie ich gesagt habe, und dann ist das Ding durch. Also es war wirklich sehr schnell und sehr gerusht, das Match.
Ja, das ist auch mein Hauptkritikpunkt hier dran. Ich finde, die Action, die wir hier gesehen haben, die war gut. Die Abfolgen waren gut. Wir haben große Aktionen gesehen. Auch Bronson Reed wirklich mit ein paar spektakulären Aktionen. Egal, ob es jetzt der Tsunami ist, der Moonsault, den wir auch gesehen haben, dann im Ring am Ende, der noch daneben gegangen ist, bevor der Spear kam.
Auch dieser Superkick zum Beispiel. Ne? Ja. Also alleine, also in der Verfassung Superkick zu zeigen, meine ich, ne?
Ja, nee, wie du gesagt hast, ne, ist ein bisschen übereilt, ein bisschen zu kurz. Das, was da gewesen ist, war gut. Ein bisschen schade fand ich zum Beispiel, dass dieses Lashley-Comeback am Anfang ein bisschen untergegangen ist, weil da eine Wiederholung eingeblendet worden ist von der Aktion zuvor. Und dann ist dieser einarmige Chokeslam gegen Bronson Reed einfach komplett, der hat gar nicht stattgefunden irgendwie. Also den hat man am Fernsehen gar nicht so richtig gesehen. Fand ich ein bisschen bitter. Aber da braucht man eigentlich gar nicht so viel drüber sagen. Die Action war gut, das war launisch und das war lustig und spaßig, aber es war eben einfach zu kurz. Und die Geschichte, wie du auch schon richtig gesagt hast, hatte deswegen auch nicht genug Zeit, um sich hier zu entwickeln. So, und mein Takeaway, also das, was ich jetzt quasi aus diesem Match mitnehme, ist, dass die Fehde zwischen Lashley und Theory jetzt einfach bei SmackDown erstmal weitergehen wird. Ne? Reed ist ja eh bei Raw, Lashley und Theory sind ja beide rüber zu SmackDown gegangen. Lashley hat das Ding hier nicht verloren, sondern im Endeffekt war es nur die Cleverness von Austin Theory, dieses gute Auge, ne, schubst ihn raus nach dem Spear und holst dir dann das Recount, staubst quasi ab. Das ist eigentlich so das, was ich jetzt hier mitnehme. Ansonsten, gutes Match, spaßiges Match, viel zu kurz, schade, hätte ich gern mehr von gesehen.
Ja, geht mir auch so. Also hätte ich auch gern mehr von gesehen. Weiß nicht, warum sie es so kurz gehalten haben, aber okay.
Ist halt so. Ja, wir gehen danach wieder in eine längere Pause. DraftKings-Werbung mit Big E und Lashley. Wie fandest du die eigentlich, wo die beiden da so Ergebnisse tippen quasi?
Ja, fand ich langweilig. Ich fand viel besser die Werbung zu dieser neuen Schwarzenegger-Serie mit den Brawling Brutes. Die fand ich wirklich witzig. Dann mit Butch und Rich Holland. Die fand ich wirklich unterhaltsam.
Was, du warst die ganze Zeit weg und das Einzige, was du über Omos rausgefunden hast, ist, dass er groß ist? Ja.
Nice.
So war das. So war das, genau. Night of Champions Hype, Rhea Ripley Hype und damit sind wir auch beim nächsten Match. Es geht um die WWE SmackDown Women's Championship. Rhea Ripley trifft auf Selina Vega. Rhea Ripley hier ja als eiskalter Heel unterwegs. Und Kai, Selina Vega, absolute Hometown-Hero hier mit der puerto-ricanischen Flagge auf ihrem Outfit.
War die nicht falsch rum?
Ich glaube, die war falsch rum, ja.
Ah, okay, gut. Weil ich habe sie gesagt, so, hä, das muss doch andersrum sein, aber ja, egal.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube, das war sehr emotional auch alles für sie, was da gerade stattgefunden hat. Die Kommentatoren sind ein bisschen drauf eingegangen.
Ja, genau, natürlich. Also du hast ja auch gesehen, dass sie wirklich auch da geflennt hat. Ist schön, gönnt man ihr, ne? Weil sie jetzt hier auch sehr viel Auf und Abs hatte von der Partnerin mit Andrade, was ja eigentlich auch gut war bei NXT, hin zu diesem super langweiligen Main-Roster-Run von einem Andrade. Dann war sie weg, dann war sie wieder da. Dann Queen Selina, was auch keinen gejuckt hat, jetzt so ein bisschen ihre Rolle gefunden beim Legado beziehungsweise in der Latino World Order. Ich hoffe ja wirklich sehr, dass man daraus mehr macht. Jetzt auch aus dem Ding. Bin ich mal gespannt, aber ja, schöner Moment für sie. Ne? Steht komplett außer Frage.
Ja, Familie auch da. Sie hat jetzt ja auch ihrem verstorbenen Vater gewidmet, das Match. Also, ja, super emotional. Malakai Black nicht mit am Ring, überraschend. Aber das war schon echt ein cooler Moment. Und das freut mich auch für sie. Ich stelle mir das wirklich immer sehr schwierig vor, wenn du wirklich da quasi deine private Persönlichkeit so da bist und dann auf einen Schlag wieder umschalten musst quasi und dann jetzt wieder in diese Rolle reinfinden musst. Das Match an sich war weder besonders lang noch besonders überraschend, sondern Kai, es war eigentlich genau das, was wir uns erwartet haben, oder?
Ja, ganz genau. Also es war auch wirklich nicht so besonders. Es war, wenn man es jetzt ein bisschen böse formulieren könnte, war es ein länger gezogener Squash, ne? So, Selina hatte mal immer so ihre Hauptspots, die dann auch ganz witzig waren, die Sache mit dem Schlappen natürlich, das war ja ganz cool, dieses klassische, gut, wir machen einen guten Gag über Gewalt gegen Kinder, aber natürlich die Sache mit dem Schlappen, das war ganz witzig, hat man mitgenommen, dann Selina ja auch immer wieder ihre Spots bekommen, natürlich nochmal viel guten 619, aber also wirklich war halt eine Rhea nie in Gefahr, oder? Also, nee. Die hat das immer dominiert, die hat das Ding in der Hand gehabt und es ist dann ja auch, dann kommt die Aktion, wo dann Selina in Richtung Rhea rennen will, es gibt den einen Kick, dann wirklich einen sehr konsequenten Riptide und das Ding ist vorbei, 7 Minuten, also es war so, wie wir erwartet haben, Selina kriegt hier eben ihren schönen Spot, weil natürlich Hometown, beziehungsweise halt Homeland und vollkommen okay, schön, wirklich freut mich für sie. Du hast auch gemerkt, wie wichtig ihr das war. Und danach noch die Standing Ovations nach dem Match. Das war alles toll. Aber titelmäßig, keine Gefahr, ganz klares Ding.
Ja, muss man auch gar nicht so viel drüber reden. Ich glaube, du hast schon alles gesagt. Und da muss man jetzt auch gar nicht die große Analysebrille aufsetzen. Das war ein ganz klares Teil hier. Du hast einen kleinen Funken Hoffnung, denn genau nach diesem DDT-Konter des Riptides.
Stimmt, genau, den hatten wir ja auch noch, den gab es ja auch in den Weeklies davor.
Genau, den man schon angedeutet hat, dann hat man quasi nochmal die Geschichte rückbezogen, Rey Mysterio, der sie ja nochmal aufgebaut hat und dann, ja, der Mentor, dann noch die Meteora Nies hinten dran für die zwei, das war dieser eine Moment, aber sofort danach gab es ja diesen, das war fast ein Capoeira-Kick, oder? Also aus dem Liegen heraus, ja. Quasi von unten nach oben und dann eben den Riptide hinten dran. Und das Ding war gelaufen. Müssen wir gar nicht jetzt 20 Minuten drüber reden oder so. Das war ein emotionales Geschenk, glaube ich, auch für Selina, hier mal wirklich da aufzutreten und dann auch wirklich dieses Standing zu bekommen und diesen Applaus zu bekommen. Ich glaube, das tut ihr sehr gut. Und man hat ja auch gesehen, wie sie das berührt hat. Deswegen, Match war da. Die Emotionen drumherum waren hier das Wichtigere. Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten daraus mitnehmen werden. Machen wir weiter. Danach gibt's die angesprochene Fubar-Werbung. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, jetzt auf die Serie. Also die lief so ein bisschen unter meinem Radar. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig geworden. Aber
da fällt mir ein, ich muss noch Netflix kündigen. Aber hat nichts mit der Serie zu tun, da fällt mir gerade nur ein.
Okay. Machen wir weiter. Wir haben ja noch das große Match zwischen Damian Priest und Bad Bunny und es ist ein San Juan Street Fight. Ja, Kai, und ich habe es gerade schon angesprochen, Bad Bunny hier, riesiger Star, aber bringt auch erstmal einen großen Einkaufswagen mit jeder Menge Waffen mit.
Ja, also da muss man nochmal wirklich ganz, ganz wichtig sagen, ne? Also bei allem so dieses, yo, ist nicht meine Musik, kenne ich nicht, bla bla bla. Also man muss schon jetzt auch anmerken, der Typ ist halt wirklich ein Megastar, ne? Der Headlight irgendwie zweimal Coachella, der hat irgendwie 140 Millionen Instagram-Follower. Du siehst, alle Leute singen sein Theme mit, wenn der da rauskommt. Die kennen alle den Text. So, der kriegt einen Pop jenseits von Gut und Böse. Und das war ja auch schon bei Raw so, wo ich da war. Das war bei Mania so, wo ich da war. So, ey, der Typ ist halt riesig, ne? Und da kann auch irgendein, keine Ahnung, so ein Boomer Hermann dann drunter kommentieren, so, wer? Fragezeichen oder so. Und dann sagen, ah, witzig. Weil ich höre sonst nur Helene Fischer, weil die ist nämlich groß. Aber also mir war es halt auch nie bewusst, aber das ist halt wirklich schon ein richtiger Megastar. Und das merkt man dann erstmal, weil das halt so in unserem Kosmos nicht stattfindet, ne? Aber da ist halt schon ein riesiger Typ. Ja. Also jetzt nicht von der Körpergröße, aber vom Star-Appeal, der dann da auftritt. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein krasser Deal, den die WWE da hat, und eine sehr, sehr krasse Zusammenarbeit, weil so jemand bringt halt wirklich Augen aufs Produkt, ne? Vielleicht auch von Leuten, die da sonst das nicht haben. Weil natürlich, also, es ist ja heutzutage einfach so mit Social Media und so einem Kram, TikTok, Insta und so ein Bums, so, das geht dann rum und dann sagt er hier, ich bin da, dann wird da wieder irgendein witziges Video rausgeschnitten, dann sehen das, keine Ahnung, 300 Millionen Leute und dann ist Attacke. Also das ist schon heftig, wie groß der ist. Mir war das halt nie so bewusst.
Ja, deswegen gut, dass wir es nochmal hier unterstrichen haben. Also den Deal, den kann man gar nicht hoch genug einordnen, auch für WWE. Und er ist ja auch bereit, im Ring hier ordentlich was zu nehmen und ordentlich was auszuteilen. Also ist ja auch keiner, der ja jetzt offensichtlich sagt, nee, ich möchte hier vorsichtig zu Werke gehen, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben hier gesehen, das ging ja relativ schnell auch ordentlich rund. Was mich ein bisschen noch stört, um gleich so ein bisschen in die Analyse einzusteigen, ich finde, er wirkt halt eben noch bei allem Einsatz und Herz, was er auch wirklich da an den Tag legt, ne, weil der muss die großen Aktionen nicht zeigen oder sonst irgendwo drüber kassieren. Er wirkt für mich ab und zu noch ein bisschen unsauber und ein bisschen hektisch. Also ja, da sind auch viele kleine Bewegungen mit dabei, wo du merkst, okay, auch hier, es ist ja erst das Einzelmatch, ne?
Ja.
Darf man nicht vergessen. Normalerweise ist genau das sowas, was einem Trainer dann aus dem Körper prügeln quasi mit der Zeit. Also mach nicht so viele kleine Schritte und mach die Aktion groß. Das ist so ein bisschen was mir abgeht. Und das ist was mir gerade die erste Hälfte des Matches so ein bisschen madig gemacht hat, weil da war ein bisschen mehr Wrestling und da hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Kampf. Wie ging's dir da?
Also ich fand generell, die erste Hälfte war relativ zäh jetzt auch bei dem Match, ne? Weil am Anfang habe ich mir gedacht, weil du sagst ja auch, klar, ein Bad Bunny steckt viel ein, hat er ja auch. Und jetzt zum Beispiel auch dieser Sit-Down-Choke-Slam von Damian Priest, den er da zeigt. Am Anfang habe ich mir die ganze Zeit gedacht, gab es irgendwie so einen Deal, dass es heißt, das Match findet statt, aber Bad Bunny steckt keine Object-Schläge ein oder sowas? Weil es war ja immer so, Kendo-Stick von Damian Priest, jo, wird zerbrochen. Stuhl von Damian Priest wird rausgeschmissen. Bis es dann halt irgendwann wirklich gab, okay, gib ihm drauf auf dem Rücken zimmern. Ich habe mich da wirklich erst gewundert, ob da der Deal war, Bad Bunny steckt keine Schläge ein mit irgendwelchen Gegenständen. Das hat sich danach dann zum Glück gelegt. Und am Anfang war halt auch ein bisschen die Storyline, klar, Damian Priest geht halt eher auf dieses Wrestling, wie du schon gesagt hast, ist da drin natürlich überlegen. Und das wirkt dann eben sehr zäh, weil dort Aktion, warten, feiern, Crowd mitnehmen. Aktion, warten, Crowd mitnehmen, Aktion. Bad Bunny zeigt mal so 3-2 Aktionen hintereinander. Priest kontert wieder, nimmt das Tempo raus, ist natürlich auch der Heel, wieder Crowdwork. Also ich fand den Anfang persönlich sehr, sehr zäh. Und wie du schon sagst, klar, Bad Bunny hat heftigen Einsatz, wirklich gut, ist natürlich kein Natural, ne? Also der wrestelt jetzt ja auch nicht so häufig. Und der ist auch jetzt nicht so ein Athlet oder ist vielleicht nicht so athletisch giftet wie Logan Paul zum Beispiel, bei dem das Ganze auch noch mal besser aussieht. Nur wir müssen trotzdem sagen, in dieser langen Reihe, die wir jetzt schon alle WWE verfolgen und in diesen ganzen Jahren an Celebrity-Matches, ist das halt natürlich schon eher eins der besseren, ne? Wenn du sagst, was die hier einstecken, so, da wird ein Bump genommen, das sieht vernünftig aus, so, yo, der ist super überhastet in seiner Aktion und auch gerade die Schläge von dem erinnern mich irgendwie eher an Shane McMahon als an alles andere.
Ja, ne? Das meine ich mit dem Großmachen, ne? Also ja. Auch die, sehr oft ist dann der Einsatz der Waffen, da ist nicht das große Ausholen mit drin und er ist da manchmal ein bisschen hektisch. Und ich glaube, das ist aber was, das lernst du halt mit der Zeit und das ist eben was, das kann man auch nicht verlangen. Da wird auch bei ihm das Adrenalin, wird da ordentlich mitpumpen und natürlich ist so ein Wrestling-Match auch eine ganz andere Kiste als ein Musikauftritt, ne? Ja. Was ich aber sagen muss, also für mich hat dieses Match eigentlich ab dem Zeitpunkt Fahrt aufgenommen, wo Bad Bunny dann auch so noch ein bisschen stärker in die Dominanzphase gekommen ist. Da gab es ja von ihm diesen Falcon Arrow, wo dann er irgendwann Damian Priest die Schnauze voll gehabt hat, wo er rausgeht und wo dann Bad Bunny im Ring steht und diese Linie gezogen hat und Priest sagt dann, ich habe keinen Bock mehr. Er hat vorher noch die Mülltonne hier ins Gesicht bekommen, hat irgendwie eine blutige Nase gehabt. Naja, Bad Bunny will dann hinterher mit der Mülltonne und sowas liebe ich ja. Ne? Bad Bunny schnappt sich die Mülltonne, rennt auf Damian Priest zu und Damian Priest kickt ihm erstmal die Mülltonne ins Gesicht. Super witzig. Und dann ging es ja auch ordentlich los. Dann gab es den Mülltonnendeckel, dann gab es den Kendo-Stick. Bad Bunny hat das super gut verkauft. Also sehr laut geschrien, wird sich wirklich gewunden im Schmerz. Wird ihm wahrscheinlich auch ordentlich wehgetan haben. Ich glaube, so ein Kendo-Stick-Schlag oder auch so einen ordentlichen Schlag mit dem Mülltonnendeckel, den möchte ich nicht abbekommen. Ich glaube, das ist sehr, sehr unangenehm. Dann raus, diesen Falcon Arrow von diesem Flight-Case-Stapel runter durch die Tische. Also da war dann schon, da hatten sie mich. Da war dann ordentlich Zunder drin. Und da hat man dann auch die wrestlerischen Defizite, die Bad Bunny zweifellos hat, hat man dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr gemerkt.
So stark. Ja, weil halt da die Waffen auch reinkamen, ne?
Genau. Und damit hat man ihn quasi geschützt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch gesagt, ja, ach komm, mach doch einfach mal.
Ja, genau, weil auch ab da ging es dann wirklich, dass auch Bad Bunny sehr viel einsteckt und auch Schläge einsteckt. Und ab da ging ja auch, jetzt mal so doof gesagt, der Streetfight los, ne? Weil du sagst, die prügeln sich dann eben durch die Arena. Es gibt diesen einen Table-Spot da draußen, nennen wir es mal Table, von den Boxen, den du erwähnt hast, der auch krass ist. Auch das natürlich erstmal zu nehmen. Auch da wieder Respekt, kann man nicht anders sagen. Und ab da beginnt dann ja auch eben dieses, wir setzen Waffen ein und das Overbooking startet, ne? Weil natürlich Damian Priest verletzt am Knie. Ja. Ab dann hat das Knie quasi eine Zielscheibe. Es wird dann die Kette eingesetzt, die auch so ein bisschen eingesetzt war. Danach aber der Stuhlschlag, den ich dann wiederum ganz cool fand, wo das Knie um diesen Ringpfosten war. Und dann gab es eben den Schlag dagegen. Das war auch passend. Es war auch wirklich gut verkauft von dem Damian Priest, meiner Meinung nach.
Ja.
Dann gerade auch natürlich schöne Heelwork mit dem, ah ja, tut mir leid, war doof von mir, ne? Und dann dieses Gerede, dann gibt's den Tritt ins Gesicht, der auch sehr schön aussah, fand ich. Und ab da ist dann ja Attacke mit, schickt alle rein, die wir haben. Also das geht dann ja ab da los, weil dann kommt dann der Eingriff. Also vorher war noch der Low Blow, meine ich, ne?
Genau, dann gab's noch den Low Blow hier und dann ging's ja wirklich vogelwild zur Sache. Ne? Da kam ja Judgment Day, kam dann raus, die attackieren Bad Bunny, dann kommt Rey Mysterio raus mit dazu und dann der größte Pop, den Kalito jemals in seinem Leben bekommen hat, als hier seine Musik ertönt ist. Das fand ich schon einen sehr witzigen Twist, den hier noch mit reinzuwerfen.
Ja, ich habe ja auch sehr gefreut, dass Kalito da war. Also ich habe ja auch damals bei dem Corona Rumble, der dann noch im Thunderdome war, Gott hab ihn sicherlich, wo er rausgekommen ist, habe ich gedacht, ach, wäre doch cool, wenn Kalito mal so ein bisschen mehr auftritt. Ich hoffe, dass er jetzt nochmal wenigstens so irgendwie noch ein paar Matches hat, weil Kalito ist ein witziger Typ, die Leute haben Bock auf den, der hatte ja auch immer ein gewisses Charisma, wäre ganz cool. Oder ob das jetzt so ein One-Time-Only-Ding ist, wir werden sehen.
Hat ja auch einen Latino World Order-Shirt an. Ne?
Eben. Also,
naja, ja, ansonsten, hat jetzt ja auch nicht so mega viel gemacht. Es gab dann einen riesengroßen Brawl, natürlich.
Es gab einen Backstabber und es gab den Apfel ins Gesicht von Dominik. Also,
ja.
Was willst du mehr von Kalito haben?
Okay, das, touché, ja, okay. Also, Apfel ins Gesicht spucken gehört natürlich dann auch mit zum guten Ton. Der Judgment Day flüchtet dann wieder und dann kommt aber hier Savio Vega noch mit raus, stellt sich in den Weg. Finn macht sich so ein bisschen drüber lustig, ne, haha, guck mal hier, der alte Mann, und dann kommt auch noch die Latino World Order ein bisschen spät mit dazu, und dann gibt's noch mal wildes Getöse draußen, und Savio Vega darf erst Finn Bella umboxen, dann darf er noch mal hier seinen Kick durfte er auch noch mal gegen Finn Bella zeigen, und dann auch noch mal gegen Dominik, und dann sind eben alle wieder weg. Das war so ein ganz lustiges Intermezzo. Hat natürlich auch den Vorteil, gerade auch jemand wie einen Bad Bunny, der hat dann mal so eine kurze Verschnaufpause und der kann sich nochmal kurz erholen. Und dann ist man auch sehr schnell zum Finish gegangen.
Ja, genau. Also dann gab es ja, muss man auch da sagen, einen relativ schlechten Figure 4 von Bad Bunny, der aber trotzdem wirklich gut verkauft wurde von Damian Priest. Gerade dieses, ich tap fast. Das mochte ich dann wiederum. Und dann bist du eigentlich direkt schon in der Finishing-Sequenz, gibt es Sliced Bread, auch nur für einen Two-Count. Und dann dahinter den Bunny Destroyer, den Canadian Destroyer von Bad Bunny. Darf natürlich nicht fehlen in so einem Match. Und das war dann auch der Three-Count. Ding ist durch. Bad Bunny hat gewonnen. Wie zu erwarten.
Ja. Sliced Bread, ein bisschen unsauber, ne?
Ja.
hat sich ein bisschen den Kopf angestoßen, glaube ich. Aber egal. Canadian Destroyer. Und dann zum Ende dann auch hier die große Party mit der Latino World Order, mit Kalito noch mit dabei und mit Savio Vega noch mit dabei, das haben sie mitgenommen. Und sind wir ehrlich, das ist auch genau das, wenn du in einem Land wie Puerto Rico bist, nimmst du das mit, du nimmst den Pop mit, du gibst den Leuten eine Erinnerung, sagst hier, das ist geschehen, würdigst damit auch nochmal so ein bisschen die Vergangenheit mit deiner eigenen Vergangenheit. Ich fand das schön, ich fand, das war ein runder Abschluss und klar kann man jetzt sagen, was, Damian Priest hat hier verloren, ne, der Wrestler gegen den Popstar. Ja, ist halt immer so.
Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, wie man sich darüber aufregt. Ne? So, ja, natürlich, der Judgment Day könnte besser platziert werden. Okay, verstehe ich. Das ist eigentlich ein Team, was es von vielen Teams, die gar nicht mehr so vernünftig sind in der WWE, verdient hat, auch Tag Team Champs zu werden. Ne? Aber das ist ja, also, das ist alles so ausgeklammert. Also, weil so, ne, dieses Puerto Rico Backlash, das ist halt so ein One-Night-Only-Ding, da kann dann auch Damian Priest gegen Bad Bunny verlieren, das ist komplett egal. Bad Bunny wird jetzt nicht jede Woche da sein und sagen, ah, du hast gegen mich verloren, du kannst ja gar nichts, sondern das ist in Anführungsstrichen in 2 Wochen wieder egal. Und das ist hier alles für den Moment, das ist vollkommen okay, das passt, das ist rund. Und auch, jetzt, ich bin jetzt natürlich, wie man vielleicht weiß, kein Latino. Deswegen bin ich da jetzt nicht so mega im Thema. Aber das hat sich von der Crowd-Reaction her schon angefühlt wie das eigentlich verdiente Main-Event der Show.
Ja, das stimmt. Hätte mit Sicherheit auch die Show gut abschließen können, gerade auch mit der großen Party dann am Ende. Ne? Also ja. Das hätte gepasst, war es dann aber nicht, sondern war echt so ein Feel-Good-Moment in der Mitte der Show. Und dann ging es ja auch noch weiter mit zwei weiteren Kämpfen, die wir hier noch auf der Card haben. Night of Champions-Werbung nochmal, Bloodline-Story-Rückblick nochmal. Aber dann gab es nämlich auch die Bloodline. Die Usos und Solo Sikoa treffen auf Sami Zayn, Kevin Owens und Matt Riddle. Und letztere, also Sami Zayn, Kevin Owens und Matt Riddle, waren ja fast so ein bisschen Nebensache, oder? Innerhalb des Matches, weil eigentlich war das Spannende hier, neben der durchaus guten Action, die wir gehabt haben, aber das war vor allem die Beziehung zwischen den Usos und Solo Sikoa, weil das war ja schon von Beginn an, gab's ja da so ein bisschen Querelen, dass die sich nicht so ganz grün gewesen sind, die, ja, Solo Sikoa, der sich auch immer wieder mal selber eingewechselt hat und nach dem Motto, ja, nee, also wenn ihr das jetzt hier nicht gebacken kriegt, dann mache ich das halt eben selber, der immer so ein bisschen genervt dreingeblickt hat, wenn die Usos nicht so richtig zu Pötte gekommen sind. Also diese Charakterkonstellation innerhalb der Bloodline fand ich sehr, sehr spannend und deutlich spannender als das, was auf der Babyface-Seite passiert ist.
Ja, weil die waren halt auch nur Mittel zum Zweck, ne?
Ja.
Also die waren eben die Gegner, an denen sich dann die Bloodline abarbeiten konnte und ihre eigenen Probleme zutage befördern. Weil das hast du ja auch gesehen, also wie du schon sagst. Das war ja auch so ein bisschen unsere Vermutung in der Preview schon, dass es höchstwahrscheinlich darum geht, Solo Sikoa wird dann versuchen, das Ding hier zu carryen, was er auch gemacht hat. Die Usos natürlich sehr, hier, guck mal, wir sind die Bloodline. Und dann Move zeigen, dann Pose, Move zeigen, dann Pose. Und Solo, der sich dacht, denkt, jetzt mach mal hinne da, jetzt lass mal hier den Sieg holen. Ne? Sich selber eintaggen, was dann auch irgendwann dem Jey Uso gar nicht mehr gefällt. Also, es ist halt, wie du sagst, Kevin Owens, Sami Zayn, Matt Riddle, hier wirklich eher Nebensache. Trotzdem lässt sich das natürlich Kevin Owens nicht nehmen, hier diesen komplett dummen Treppenspot nochmal zu nehmen, wo er sich auf die Treppe schmeißen lässt. Warum wirklich? Auch immer.
Ja.
Ja, also auch da alles Gute von uns an der Stelle. Aber ja, wie du sagst, das Interessante war dann natürlich gerade auch die Konstellation zwischen Solo und Jay, weil Jay war ja auch immer der, und das heißt, ja, da kommt irgendwann der Knacks rein, der wird es irgendwann abkapseln von einer Bloodline. Und die hatten ja auch diese Situation, wo dann Jay da ist, dann steckt sich Solo ein. Und Jay findet gar nicht so witzig, steckt sich dann wieder selbst ein. Dann kommt es noch dazu, dass dann diesen einen Shot, wo dann, ich glaube, links lag einer der Gegner, keine Ahnung, und rechts lag dann Jey Uso. In der Mitte steht dann Solo Sikoa und du denkst, wen von beiden greift da jetzt an? Da haben sie sehr schön mitgespielt. Da haben sie auch die Zeit genommen, so diese 10 Sekunden das wirken zu lassen. Und dann hattest du ja diese ganze Finishing-Sequenz, jeder springt rein, Matt Riddle mit dem Knie, der Stunner, die Superkicks. Solo räumt dann auf, haut dann noch einen um und dann denkt, er wird von hinten angegriffen, packt ihn am Hals, will den Spike zeigen, merkt dann aber, es ist Jey Uso, lässt aber wiederum nicht sofort los. Und dann auch da wieder sehr gute Mimik, auch von einem Jay, meiner Meinung nach. Solo macht das auch wirklich gut. Das ist sehr interessant, weil natürlich lässt er ihn dann los, aber es ist auch nicht, dass dieses, sorry, war ein Versehen, sondern eher so, ja, jetzt machen wir da mal mit dem Match hier weiter, ne? Also mir gefällt das sehr gut, dieses Hin und Her in der Bloodline.
Ja. Bin ich komplett bei dir. Und wie gesagt, wenn du mich jetzt fragen würdest, was haben Sami Zayn und Kevin Owens und Matt Riddle so gemacht, ich könnte mich so an ein paar Spots erinnern.
Ja,
so
ein Helluva-Kick war mal dabei, ne?
Ja, zum Beispiel. Ja, Sami hat erstmal am Anfang viel eingesteckt, dann Hot Tag, dann hat einmal Matt Riddle aufgeräumt, unter anderem dann auch mit dem Floating Bro nach draußen, was super spektakulär ausgesehen hat, ne? Da waren schon echt coole Aktionen dabei, auch der Top Rope Overhead Belly to Belly gegen Jimmy Uso, glaube ich, war es, die wir gesehen haben. Das war schon alles richtig gut, aber es hat sich so ein bisschen angefühlt wie, eigentlich ist das nur so ein bisschen Aufbau für das, was dann kommen soll, und eigentlich ist das vor allem Aufbau für ja die Bloodline Zwistigkeiten, die wir jetzt hier gehabt haben. Und ich mochte diesen Abschluss auch wirklich gerne, weil, wie du schon gesagt hast, ne, man hat sich ja auch diese Zeit genommen. Und gerade dieser Augenblick, also dieser Spike, der erste Spike, der ging ja gegen Kevin Owens. Und dann der zweite Spike, der hätte kommen sollen, wo er gedacht hat, er wird attackiert. Dann schnappt er sich eben Jay am Hals und denkst so, passiert's jetzt? Und dann dass sie sich da wirklich diese 4-5 Sekunden genommen haben und Jay so, Alter, ich bin dein Bruder, ne? Denk mal drüber nach, ich bin dein Bruder. Und das war nicht der Moment, wo er losgelassen hat, sondern erstmal so noch ein paar Sekunden gewartet, fand ich richtig gut. Ja, dann Sammy wieder dazwischen. Es gab die Superkicks, es ging dann weiter, da kam Riddle noch rein, da haben sie auch ein bisschen damit gespielt, dass die Bloodline hier verlieren könnte. Dann aber hat tatsächlich ja dieser Blind Tag von Solo hat ja dann auch dafür gesorgt, dass quasi der Sieg für die Bloodline reinkommt, weil er hat sich dann wieder blind reingeholt, hat dann Riddle mit dem Spike umdonnern können und das hat eben dann auch den Sieg gebracht. Das habe ich übrigens auch getippt, wollte ich nur mal so gerade hier so erwähnt haben. Sogar in der Konstellation. Nein, aber ich fand, das war vom Storytelling her sehr, sehr gut. Von der In-Ring-Action her fand ich das souverän, aber unterhaltsam genug, dass man den Faden nicht verloren hat. Hat mir Spaß gemacht. Ohne, dass ich jetzt sagen würde, boah, krasses Ding, aber vom Storytelling her und vom Charakter, von der Charakterzeichnung her fand ich das sehr gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie ging's dir?
Ja, also mir auch. Und ich finde, was immer so ein bisschen untergeht, gerade weil wir hatten ja auch schon häufig Podcasts mit NXT-Call-Ups. Ich finde, ein Solo Sikoa ist einer der besten NXT-Call-Ups der letzten Jahre. Nicht, weil der jetzt schon 800 Belts gewonnen hat und weil der jetzt der Future Hall of Famer ist und weil der jetzt wahrscheinlich in 2 Jahren den Rumble gewinnt und dann WrestleMania 18 Mal Main-Eventet, sondern die haben den geholt und die Rolle, die der bekommen hat, die füllt der perfekt aus, der wächst da drin, so, der entwickelt sich in-Ring, der entwickelt sich, was seine Ausstrahlung angeht, der entwickelt sich, was seine Mimik und Gestik angeht. Also genau so sollte ein Call-Up sein, finde ich.
Also bin ich komplett dabei.
Das ist super, super stark und ich finde, das fällt halt häufig hinten über, weil er ja eben nur der Typ ist, der dann für Roman immer den Sieg holt und was uns alle so ein bisschen nervt. Aber also Solo ist wirklich also bis jetzt ist der perfekte runde Call-Up, weil der hat genau seinen Spot gefunden. Das ist richtig, richtig, richtig gut, finde ich.
Ja, bin ich komplett dabei. Macht man alles richtig derzeit mit ihm.
Und der war ja bei NXT sogar in Anführungsstrichen egal, ne? Also war halt einfach nur ein weiterer, so, ja, der ist halt irgendwas mit den Usos, ah, okay, cool. Ne? Ja. Und der hat ja erst im Main-Roster seine Rolle bekommen und ist da erst reingewachsen, hat die ausgefüllt und immer besser. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist der geilste Typ von der Welt, aber genau so läuft eine Entwicklung ab.
Ja. Und du merkst ja, auch das Publikum reagiert langsam anders auf ihn. Er bekommt langsam auch so eine Persönlichkeit noch mit dazu. Die Position ist da auch innerhalb der Bloodline, innerhalb der Geschichten, die wir hier haben, die entfaltet sich langsam. Nee, da macht man sehr, sehr viel richtig mit. Bin ich komplett bei dir. Und also ich sag mal so, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, wenn du mir gesagt hättest, Solo Sikoa wird irgendwann mal einer von den Figuren sein, die dich bei WWE am meisten interessieren, hätte ich gesagt, nee, oder? So, ne, der kriegt halt so ein Monster-Gimmick, aber mehr kriegt er halt nicht hin. Ja. Macht man echt gut. Deswegen, passt für mich. Klar, Sammy, KO und Riddle waren hier, wie du es auch schon gesagt hast, nur Mittel zum Zweck. Aber sowas muss man auch erstmal können und sowas muss man auch erstmal transportieren.
Was ich fand, ging mir ein bisschen, also hätte nicht so lange gehen müssen.
Ja, aber dadurch hat man auch diese Unstimmigkeiten noch mal stärker unterstreichen können, als wenn du es kürzer gehabt hättest.
Ja, das Problem ist, mir gefällt bei der Show die Zeitverteilung halt so ein bisschen nicht, ne? Also ich finde Matches, andere Matches hätten mehr Zeit verdient. Also gerade natürlich dann jetzt eben, wenn du an das Triple Threat Match um den US-Belt denkst. Wenn du sagst, du nimmst halt bei Rollins 3 Minuten weg, ne? Und nimmst hier von mir aus wieder 3 Minuten weg, dann hättest du bei dem anderen 6 Minuten draufpacken können. Das wäre halt besser gewesen.
Ja.
Und also deswegen, finde ich, kann man das definitiv kritisieren.
Ja, das kann man definitiv kritisieren. Das ist korrekt. Ja,
das muss man kritisieren.
Das muss man kritisieren. Das muss ja wohl noch gesagt werden dürfen.
So
nämlich. Meinungspolizei Headlock. Ja. Weiter geht's. Nochmal DraftKings. Ein sehr langer Trailer zu Imperium, beziehungsweise vor allem zu Gunther hier. Hat mich gefreut, so kurz vor dem Main-Event. So, ach mein Gott, der Gunther, nochmal so prominent, warum denn nicht? Ja, Main-Event-Time. Cody Rhodes gegen Brock Lesnar. Und lieber Kai, auch hier war ordentlich Mitsing-Stimmung angesagt.
Ja, also dieses Wow von Cody ist ja sowieso extrem over. Und auch immer mehr und immer mehr und immer mehr. Also, man hat es ja auch schon bei Mania gemerkt, auch in den Wochen davor. Und es wird ja auch immer geteilt, wenn WWE irgendwo eine Hausshow hat, sei es in Frankreich und dann hier der Pop in Paris und dann, also, ne, das Team von Cody, muss ich sagen, das knallt aber auch einfach. Also das ist wirklich eine gute Wahl. Finde es immer noch witzig, dass sie es behalten haben, weil es ja letztendlich das Team war, wo man da gesagt hat, ja, WWE war schon scheiße. das ist irgendwie, das unterhält mich immer. Trotzdem, die Leute haben Bock. Cody natürlich groß. Ich finde es sehr, sehr schade, wenn wir jetzt zu Brock kommen, dass wir nicht mehr Cowboy Brock haben, weil der war natürlich sehr spaßig. Weil das Problem ist hier natürlich, was man auch gesehen hat, wir haben wieder Standard-Default-Brock, oder?
Ja, so ein bisschen, ne? Also jetzt hier mit der Hinzugabe von Cody Rhodes, der gleich zu Beginn natürlich attackiert hat, noch vor der Ringglocke mit dem Dive nach draußen, schlägt Brock mit einem Teil vom Kommentatorenpult hier. Es gibt die Treppe an den Kopf gleich dreimal, es gibt nochmal Stuhlschläge und erst dann geht's in den Ring, erst dann geht der Ringrichter dazwischen, nimmt Cody auch den Stuhl ab und dann geht der Kampf hier wirklich so richtig los. Cody wirklich intensiv, will gleich hier mit den Disaster Kicks das Ende herbeiführen, wird dann aber beim Springboard Stunner abgefangen in den German Suplex und dann sind wir wieder im Brock Lesnar Modus, so würde ich es einfach mal nennen. Ne? Dann haben wir eben diesen Abtausch von Suplexen und von Kontern. Ja, ist halt so. Ich kann es nicht anders sagen. Also ja. Meine Notizen lesen sich halt dann immer German, German Kicks, German Snap, Suplex, German. So, das ist dann meine Notizen, die ich mir dann hier mache. Ja. Bärhack, noch ein Suplex.
Ne? Das ist es halt. Also ich muss sagen, ich finde übrigens diesen Snap-Suplex von Brock Lesnar super geil, weil der sehr, sehr, sehr schnell ist. Das mache ich so vom Aussehen her, aber ja, ist da wirklich der Standard-Brock, ne? Dann irgendwann hast du dann das Turnbuckle exposed, da geht dann Brock Lesnar rein, fängt direkt an zu suppen, was ich geil fand, weil er auch noch im Laufe der Woche diese Meldung die Runde gemacht hat, ja, Wrestlerinnen sind dazu angehalten, wenn sie bluten, so wie heißt du, JC oder Jesse?
JC Jane.
Ja, die hatte ja auch so geblutet bei NXT, dass man das dann irgendwie nicht posten sollte, weil, keine Ahnung, ist halt so, ne? Und dann haben wir hier dann trotzdem wirklich Brock mit der kompletten Crimson Mask. Das sah geil aus. Der Ring rot, Blut an Codys Klamotten, Blut an Codys Bauch. Das ist natürlich ein geiler Look, ne? Also Brock Lesnar ist sowieso gefährlich. Brock Lesnar, wenn er blutet, doppelt so gefährlich, finde ich vom Aussehen her. Das mag ich dann. Und dann ging es ja auch nur noch rein in die großen Aktionen. Zwei Crossroads in Folge, natürlich nur ein Two-Count. Ein F5, natürlich nur ein Two-Count. Dann rein in Kimura und dann gab es so eine Art Roll-Up, also Cody streckt sich so ein bisschen rüber, Schultern sind auf dem Boden, 1, 2, 3, Cody hat gewonnen.
Ja, ich fand das Ende super billig, tut mir leid, das hat sich so angefühlt wie Lashley gegen Brock Lesnar, nur umgekehrt, weißt du, wo Brock Lesnar im Hurtlock gewesen ist, fast aufgibt und dann halt eben durchrollt. Ich fand das hier super cheap und das hat sich so angefühlt wie, ja, wir wollen nicht, dass Brock gewinnt, aber er soll noch nicht klar verlieren. Deswegen machen wir hier so ein Ding, wo Cody eigentlich quasi mit dem Rücken zur Wand steht und aus so einer Verzweiflungsaktion heraus quasi den Sieg holt. Hat mir gar nicht gefallen. Und ich fand den Matchverlauf, wie du richtig gesagt hast, ne, der war halt so relativ standardmäßig. Ich fand das Match durchaus intensiv. Man hat gesehen, dass die beiden eigentlich auch eine ganz gute Chemie zueinander haben. Hätte ich gerne mehr von gesehen. Das Ende fand ich halt billig. Ich kann es dir nicht anders sagen. Das ist das Adjektiv, was mir dazu am meisten einfällt. Weil das so, ich weiß nicht, was mir das sagen soll in dem Sinne. Ne? Also ist Brock Lesnar in dem Moment zu sehr konzentriert auf den Kimura, dass er vergisst, dass er die Schultern vom Boden heben soll. Andererseits ist er ein super erfahrener Ringer. Das heißt, die nehmen eigentlich nie die Schultern auf den Boden. Weiß ich nicht. Für mich ist das so der easy way out, den man hier gewählt hat. Weiß ich gar nicht. Wie geht's dir denn?
Ja, ich fand's auch relativ billig, ne? Also deswegen hatte ich auch das gesagt mit dem Streetfight von Bad Bunny und Damian Priest. So, das hat sich irgendwie mehr nach Main Event angefühlt. Klar, du hast halt hier die zwei großen Namen mit Cody gegen Brock, ne? Das sind halt die Attractions, die mitgekommen sind. Nur das Ende fühlt sich wirklich an wie, ja, entweder ist das Ding jetzt durch, Cody hat gewonnen, macht irgendwas anderes, wird auf einmal der neue World Heavyweight Champion, kann auch sein, oder die Fehde geht einfach weiter. Also, ne?
Ja.
Also klar, natürlich ist es jetzt auch der Cliffhanger, der uns jetzt dazu bewegt, wieder einzuschalten. Also, ich muss jetzt wissen, wie die Fehde weitergeht. Muss ich aber halt nicht, ne? Weil ich sage, ja, halt entweder so oder so. Ist mir jetzt auch nicht so wichtig, nee. Das sofort zu wissen, ne?
Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Brock ist ja dadurch, dass er Free Agent ist, kann der überall auftreten. Also sprich, kann man dann eben auch gucken, ob man den eventuell bei SmackDown zum Beispiel einsetzt, innerhalb von den Triple Threat Matches.
Ja, und dann gewinnt Cody bei Raw und dann hast du dabei dann auf Champions das Rematch quasi, aber mit High Stakes, ne?
Genau.
Ja. Fände ich kacke.
Ja, ohnehin natürlich diese Ansetzung jetzt mit den Mini-Turnieren, quasi zwei Three-Ways, Finale, jeweils bei Raw und SmackDown, ohnehin ein bisschen komisch. Aber ja, also es fühlt sich für mich so an wie, ja, es hat ja ein erstes Aufeinandertreffen, wir wollen noch nicht das ganze Pulver verschießen, hier soll es noch keinen klaren Sieg geben, das Ding soll weitergehen. Das ist ja auch eine große Ansetzung, ne, muss man sagen. Und die Fehde ist ja auch, da ist ja schon ordentlich Zun dahinter. Und ich habe mir gedacht, dass das so ein billiges Ende gibt. Ich habe gedacht, also um meinen Pick zu erklären, weshalb ich Brock genommen habe. Ich habe gedacht, Brock kickt Cody in die Nüsse und verpasst in der Nacht den F5 und dann sagt Cody danach, ey, kannst du auch mit fairen Mitteln gewinnen oder sowas. Ne? Also so in der Richtung habe ich mir das gedacht. Jetzt war es anders. Fand ich ein bisschen enttäuschend, weil den Kampf bis dahin fand ich eigentlich relativ unterhaltsam, aber es schreit eben alles danach, dass die Geschichte hier eben weitergeht. So, Kai, damit sind wir dann schon am Ende hier unserer Review zu Backlash angekommen. Wie gehst du jetzt aus der Show hier raus? Und mit wie viel Bananen vor allem auch? Ja.
Also ich fand, die hat stark angefangen, ne? Also gerade mit dem Opener. Die hatte aber auch so gewisse, also Längen wäre zu krass, weil ich fand jetzt Längen nicht, weil jedes Match hatte irgendwas, ne? Jetzt Rollins gegen Almas hatte meine Hoffnung, dass Rollins nicht verliert. Das hat durch das Match gepeitscht. Das Triple Threat war echt spaßig. Rhea gegen Selina war zwar als Match komplett egal, aber ich freue mich immer, wenn Wrestler oder Wrestlerin so einen schönen Moment kriegen. Denke ich mir so, ach, das ist doch, ne, dafür ist er auch da. Dann Bad Bunny gegen Priest war wirklich ein ansehnliches Celebrity-Match mit ganz viel Run-Ins, Overbooking, so wie wir es auch erwartet haben. Ne? Die Bloodline-Storyline wurde gut weitererzählt. Und Cody gegen Brock lebt halt eben davon, dass da Cody gegen Brock kämpft. Ne? Das war, wenn wir uns die letzten Jahre angucken, auf jeden Fall wieder eins der langweiligeren Brock-Matches, ähnlich auch wie das gegen Omos. Ne? Also das gegen Omos war noch langweiliger, finde ich, als das hier. Also am Anfang dachte ich so, oh, das wird richtig, richtig, richtig gut. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, das wird von richtig, richtig, richtig gut zu, ja, macht schon Spaß, ist gut, bin gut unterhalten. Deswegen würde ich hier geben, 5,5.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde, das war auch eine Show mit einer guten Länge, also
ja,
im Sinne von, das war nicht zu lang. Die Zeitverteilung, bin ich bei dir, bei dem einen Match hat man ein paar Minuten mehr, beim anderen ein bisschen weniger, bin ich bei dir. Aber insgesamt war hier kein Match dabei, wo ich mich sehr gelangweilt habe. Und genauso gut war die Show jetzt mit knapp 3 Stunden, wenn man jetzt die ganzen Werbeblöcke und alles an so ein bisschen rauszählt, natürlich, was da drumherum noch so stattfindet, bis da halt so bei 2:30, 2:15. Das ist, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Zeit gewesen. Gerade auch für so eine kleinere Show. Es war ja eine B-Show, das muss man ja ganz klar sagen. Ne? Aber dafür war es eine unterhaltsame B-Show. Hier war vieles dabei, was wirklich Spaß gemacht hat. Begonnen mit Bianca Belair gegen Io Sky, bis hin zu selbst dieses kurze Match zwischen den Big Man hier mit Austin Theory, Bobby Lashley und Bronson Reed hat mir super viel Spaß gemacht. Damian Priest gegen Bad Bunny. Ganz viel Chaos, mochte ich gern. Wir haben Storytelling gehabt in der Bloodline und dann eben der Main Event, der sich groß angefühlt hat zu Beginn, wo ich gedacht habe, ach guck mal, jetzt geht man einen anderen Weg und dann doch wieder in das alte Muster verfallen ist. Deswegen fällt der für mich so ein bisschen ab. Deswegen fällt der Event auch für mich hinten raus so ein bisschen runter. Ich gebe dem Ding aber hier eine 4,5. Weil mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht, aber natürlich so die Bedeutung und dann eben auch das Main Event Feeling, das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Und deswegen gibt's von mir eine 4,5, was aber eine gute 4,5 ist im Vergleich zu anderen Shows, die wir schon gehabt haben. So, Kai, und damit sind wir dann auch am Ende von Backlash angekommen, oder?
Ja, sind wir durch. War spaßig, ne? Also, man kann jetzt natürlich auch sagen, hätte man nicht gebraucht, ne? Also, ist immer die Frage, was braucht man, was nicht. Aber ich gehe da ganz klar nach, hat es mich unterhalten oder nicht? Und das hat es.
Ja, war bei mir auch so. Bin ich auch komplett dabei. Dann sag ich jetzt an der Stelle erstmal, wie es weitergeht, weil am kommenden Wochenende sprechen wir dann hier über den aktuellen Roster-Check. Ne? Also wir wägen nochmal die Roster mit SmackDown und Raw nach dem Draft nochmal ab. Wir sprechen nochmal über die ja, Wechsel. Wir sprechen noch über prominente Namen. Was kann man da machen? Welches Roster ist stärker? Da werden wir dann drüber sprechen. Das ist der Plan. Und ansonsten natürlich nächste Woche bei uns im Premium-Bereich haben wir No Holds Barred. Wir haben natürlich auch das Magazin und noch einiges mehr. Schaut da gern vorbei. Außerdem natürlich auch gerne auf unserem Interviewkanal vorbeischauen und auf unserem Instagram-Kanal natürlich auch. Da ist der Kai gerade heiß zu Werk und
stellt. Da startet heute übrigens das Finale um den schönsten Belt, ne? Und ich sag mal, um mir jetzt hier nochmal richtig schön Feinde am Ende zu machen, für die ganzen nostalgisch verklärten Leute, dass euer heißgeliebter Winged Eagle Belt im Halbfinale rausgeflogen ist gegen einen anderen Belt, den ich viel schöner fand und ganz viele andere Leute auch. Über 200 Leute fanden den schöner. Ja. Von daher gerne heute abstimmen, dann können wir mich krönen, welcher Belt jetzt final offiziell repräsentativ statistisch erfasst der schönste Belt. Also kommt gerne vorbei bei Instagram headlock.de. Auch nach der Preview, wo wir es erwähnt haben, nochmal viele Leute vorbeigekommen. Wirklich sehr, sehr cool.
Ja, genau das. Kai gibt ordentlich Gas, auch mit Kai-typischem Humor in den Reels. Also lohnt sich momentan mehr denn je da reinzuschauen, genauso wie auch im Premium-Bereich von Headlock. Und dann mache ich hier an der Stelle den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss.
Ich mache übrigens die Drohnen-Shots, auch wenn die, glaube ich, irgendein Besoffener geflogen hat.
Danach fühlte man sich auf jeden Fall besoffen, da bin ich bei dir. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.